Wir sind in Lukas 12 heute Morgen. Während ihr das aufschlagt, habe ich eine Frage. Kennt ihr dieses Gefühl, nicht vorbereitet zu sein? Bei einer Prüfung in der Schule oder du weißt, es gibt Stundenwiederholungen, da wird abgefragt, was letzte Woche durchgenommen wurde und du weißt, Mann, wenn ich drankomme, dann bin ich völlig blank und du zitterst, hoffentlich komme ich nicht dran. Oder vielleicht nicht vorbereitet für ein Fußballspiel und einen sportlichen Wettkampf. Du weißt, du bist nicht wirklich fit und du musst antreten oder hast schon mal den Zug verpasst oder den Autobus verpasst oder vielleicht gar einen Flug verpasst. Ich bin oft als Schüler zum Autobus gerannt und hatte ein paar Mal verpasst. Warum? Weil ich nicht rechtzeitig aufgestanden bin. Weil ich nicht bereit war. Das schlimmste Erlebnis ist wahrscheinlich, als ich bei einer Geburt dabei war, im Krankenwagen bei uns, als ich meinen Zivildienst gemacht habe. Ich war nicht vorbereitet. Wir haben irgendwann mal ein kurzes Video gesehen und die Leute haben gesagt, oh, das kommt heute eh nicht mehr vor. Und dann ist es passiert. Oh Mann. Eines der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens. Ich bin mir so hilflos vorgekommen und die Leute haben gesagt, helfen Sie mir, und ich hatte keine Ahnung. Furchtbares Gefühl, nicht vorbereitet zu sein. Wie fühlt ihr euch dabei? Ich hasse das, wenn ich nicht vorbereitet bin und dieses Gefühl, du zitterst. Und heute Morgen werden wir einen Bereitschaftstest machen. Wenn ich der Predigt heute einen Titel geben würde, würde ich eine Frage als Titel nehmen, nämlich, bist du bereit für die Ewigkeit? Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage überhaupt. Und wir wollen uns 7 Indizien anschauen, die uns zeigen, ob wir bereit sind oder ob wir nicht bereit sind für die Ewigkeit. Aber zuerst müssen wir mal ein bisschen wiederholen. Ist ja schon ein paar Wochen her, seit wir hier in Lukas waren. Wir gehen ja hier Vers für Vers durch das Neue Testament. Und in Lukas 12 hat Jesus die Jünger gewarnt vor Habsucht und davor, sich Sorgen um irdische Dinge zu machen. In Vers 15 hat er gesagt, das Leben besteht nicht durch unseren Besitz, durch unsere Habe. Und Jesus hat die Geschichte erzählt von einem Mann, der selbstsüchtig für sich selbst gelebt hat, der selbstsüchtig Güter für sich selbst angehäuft hat, und dann ist er unerwartet gestorben. Und Gott hat zu diesem Mann gesagt, du Tor, auf Deutsch du Depp, du Blödmann. Es ist unweise, wie er gelebt hat. Und in Vers 21 hat Jesus gesagt, so ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist, im Himmel auf Gott. Und dann hat er in Vers 29 gesagt, ihr, meine Nachfolger, trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Macht nicht diese Dinge, materiellen Dinge, die irdischen Dinge zur Priorität. Und seid nicht in Unruhe, denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. So leben die Leute, die Gott nicht kennen. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Ihr, Vers 31, trachtet jedoch nach seinem Reich. Macht es zu eurer Priorität. Und dies, alles andere, was ihr braucht, wird euch hinzugefügt werden. Das ist Beiwerk, Hinzufügung. Nicht das Wesentliche, nicht die Priorität. Trachtet nach seinem Reich, nach seiner Herrschaft. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Das ist Gottes Herz. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten. Lebt nicht selbstsüchtig für euch selbst, häuft nicht für euch selbst auf, sondern lebt, um andere zu segnen. Lebt, um anderen zu dienen im Namen Jesu. Das soll unsere Priorität sein. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. So sammeln wir Schätze im Himmel. So werden wir reich, wenn wir für andere leben. wenn wir den Himmel zu unserer Priorität machen, nicht die Erde, Reichtum im Himmel, nicht Reichtum auf der Erde. Und das zeigt uns, dass unser Herz am rechten Platz ist, nämlich bei Jesus, dass es nicht an Dingen dieser Welt hängt. Jesus will uns, er will nicht unser Zeug, er will uns, er will unser Herz. Das ist der Kontext und unser heutiger Abschnitt, der schließt daran an. Im Vers 35 sagt Jesus, es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend. Hä? Was heißt das? Es seien eure Lenden umgürtet? Leute, die Jesus zugehört haben, die haben genau gewusst, worum es geht. Wir verstehen es nicht so ganz. Hintergrund ist eigentlich einfach. Die Männer haben damals auch Kleider getragen. Würden uns heute ein bisschen unwohl fühlen. Aber die haben so lange Gewänder getragen. Und das war ein bisschen unpraktisch, wenn man laufen musste oder beim Arbeiten. Na, Handwerker, könnt ihr euch das vorstellen. Und deswegen haben sie, wenn sie gelaufen sind oder gearbeitet haben oder auch in den Krieg gezogen sind und gekämpft haben, dann haben sie sich dieses Kleid, was da so lang runtergehangen ist, hochgegürtet, irgendwo in den Gürtel reingesteckt, um Beinfreiheit zu haben, um sich bewegen zu können. Jennifer hatte etwas Ähnliches an ihrem Hochzeitskleid. Hatte diese lange Schleife, aber dann hatte sie irgendwo so einen Knopf und man konnte dieses Teil, was so weit runtergehangen ist, da oben einhängen, dass sie besser laufen kann, dass die Leute nicht draufsteigen. Also was Jesus hier sagt, wenn er sagt, eure Lenden seien umgürtet und eure Lampen seien brennend, Lenden umgürtet, das war die Bereitschaft zum Dienst. Du warst bereit zu dienen. Wir würden heute sagen, hab die Ärmel hochgekrempelt. Im heutigen Deutsch, in unserer Sprache. Und brennende Lampen, seid bereit zum Dienen Tag und Nacht. Zu jeder Zeit. Das ist unser erster Indikator. Du bist bereit für die Ewigkeit, wenn du bereit bist und eifrig bist, deinen Mitmenschen zu dienen für Jesus. Hast du diese Mentalität? Gehst du so durchs Leben, dass du sagst, wo ist jemand, dem ich dienen kann? Wo ist eine Gelegenheit? Wie kann ich das tun? Wo kann ich helfen? Wo kann ich geben? Das sollte unsere Einstellung sein. Unser Fokus soll nicht sein, dass wir selbstsüchtig anhäufen. So leben übrigens alle Menschen in dieser Welt. Ich will mehr. Ich. Aber unser Fokus soll nicht sein, dass wir uns um uns selbst drehen, sondern dass wir nach Möglichkeiten Ausschau halten, anderen zu dienen. Und wirklich, das ist revolutionierend. Wenn du mit dieser Einstellung durch deinen Tag gehst, werden sich dir ganz neue Welten auftun. Es gibt jeden Tag unzählige Möglichkeiten, Jesus zu dienen. Spenden für Italien. Oder wie hier steht, irgendeinem Bedürftigen zu helfen. Hier beim Umzug zu helfen. Was für ein Segen, dass wir einer alleinstehenden Frau helfen durften, ihren ganzen Krempel umzuziehen. Wunderbare Gelegenheit. Wir haben auf der Rückfahrt drüber geredet. Wirklich Schätze im Himmel zu sammeln. Was für eine Gelegenheit, Jesus zu dienen. Irgendjemand hat aufgebaut heute, dass wir hier sitzen können, dass ihr nicht stehen müsst, alle. Irgendjemand hat geputzt. Irgendjemand hat die Glühbirne ausgewechselt. Ist euch aufgefallen, dass unten in den Toiletten in dem Gang, dass es finster war letzte Woche? Irgendjemand hat sich drum gekümmert. Jemand ist heute unten und dient unseren Kindern im Kindergottesdienst. Markus hat uns gedient mit Lobpreis, sitzt hinten und übersetzt. Jemand hat Flyer entworfen. Unzählige Möglichkeiten zu dienen. Einfache Handgriffe, den Müll runterzutragen. Für deine Frau, für deine Familie. Essen zu kochen. Oder vielleicht als Schüler irgendeinen anderen, der ein bisschen hängt, bei den Hausaufgaben zu helfen. oder ihm was zu erklären, was er nicht versteht. Vielleicht einem, der so ein bisschen die Außenseiterrolle hat, ein nettes Wort zu sagen. Jemanden, der Jesus nicht kennt, von ihm zu erzählen. Zeugnis zu geben. Kindern zu dienen, Traurigen zu trösten, Kranke zu besuchen, für jemanden zu beten und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt unzählige Dienstmöglichkeiten jeden Tag, wenn wir sie nur wahrnehmen wollen, wenn wir sie nur sehen wollen. Wie bist du heute Morgen hierher gekommen? Bist du gekommen mit aufgekrempelten Ärmeln, bereit zu dienen, bereit zu segnen, zu bauen, Gottes Reich zu bauen, andere aufzubauen? Wie können wir als Gemeinde andere Menschen segnen, anderen Menschen dienen? Jesus hat gesagt, für jedes Glas Wasser, was wir jemandem geben in Jesu Namen, dafür wird er uns belohnen in der Ewigkeit. Wirklich, wenn wir mit dieser Einstellung durchs Leben gehen, jeden Tag mit offenen Augen, Bereitschaft zu dienen, es werden sich uns ganz neue Dimensionen auftun. Und wir werden viel reichere, geistlich reichere auch und viel glücklichere Menschen sein als habsüchtige Egoisten. Und wir werden gar keine Zeit haben, so auf uns selbst zu schauen und unsere eigenen Probleme zu analysieren und uns Sorgen zu machen. Du bist bereit für die Ewigkeit. Du investierst in die Ewigkeit, wenn du bereit bist, zu dienen, mit hochgegürtetem Kleid oder mit aufgekrempelten Ärmeln, würden wir sagen, wenn du so durch den Tag gehst. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist banal, aber trotzdem wichtig. Zweiter Punkt ist, du bist bereit für die Ewigkeit, wenn du die Ewigkeit erwartest. Jesus hat es ohne Zweifel klar gesagt, dass er wiederkommen wird. Und wisst ihr was, wir sind seiner Wiederkunft heute näher als gestern. Jesus wird wiederkommen. Er ist gestern nicht gekommen, also sind wir heute einen Tag näher seiner Wiederkunft. Er könnte das tun während der Predigt, noch bevor wir hier mit dem Gottesdienst fertig sind. Dass wir verwandelt werden in einem Augenblick, dass du in einem Augenblick versetzt wirst in die Ewigkeit. Entrückung heißt es. Oder du kannst sterben, bevor Jesus wiederkommt und persönlich in die Ewigkeit befördert werden. Und das ist auch ein sicheres Faktum in unserem Leben. Du wirst sterben und in die Ewigkeit treten. Jeder. Ich habe noch nie einen 200-Jährigen getroffen. Gibt's nicht. Todesrate ist noch immer 100%. Jede Katastrophe, jeder Krieg erhöht die Todesrate nicht. Es gibt nur unterschiedliche Zeitpunkte, wann. Aber es ist 100%. Und auch das mag frühe Realität sein für uns persönlich, als wir glauben. Vielleicht am Nachhauseweg, ein Unfall und bist in der Ewigkeit. Stehst vor Jesus. Müssen wir im Auge behalten. Manche Menschen leben so, als würde dieses Leben hier in dieser Welt ewig dauern. Als gäbe es die Ewigkeit nicht. Es wäre diese Welt alles und das ist sehr töricht. Das ist sehr realitätsfremd, so zu leben. Aber viele Menschen leben so. Und ich hoffe, dass jeder von uns die Ewigkeit erwartet. Jesus illustriert es hier mit einem Gleichnis oder mit einem Bild. Mit einem Bild von Dienern, die auf ihren Herrn warten, der hingegangen ist auf eine Hochzeit. Und diese Hochzeiten, wisst ihr, im Judentum, die haben mehrere Tage gedauert, wussten nicht genau, wann dieser Herr zurückkommt. Im Vers 36 sagt Jesus, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich aufmachen. Und dann sagt ihm Vers 37, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Es ist unglaublich. Das ist nie passiert damals, dass ein Herr seine Diener oder seine Sklaven bedient hat. Es ist umgekehrt. Es ist unglaublich. Der Herr, wenn er kommt, wird seine Knechte bedienen, die ihn erwarten, die wachsam sind, die bereit sind. Er wird sie bedienen, er wird sie beschenken. Das ist unglaublich. Aber Jesus hat es getan beim letzten Abendmahl. Er hat sich umgürtet, hat begonnen, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Wahnsinn, wenn wir überlegen, wer Gott ist. Welcher Gott tut sowas sonst noch? Welcher Herr hat dir sonst noch sowas versprochen? Könnt durchgehen. Allah oder vielleicht auch nur Mohammed, hat er dir versprochen, dass er dich bedienen wird? Buddha? Irgendein anderer Götze? Welcher Herr, welcher Gott hat so ein Herz außer unserem Gott? Jesus ist der beste Herr, den es gibt. Wir können uns wirklich keinen besseren vorstellen. Und deswegen will ich ihm gern leben, für ihn leben und ihm gerne dienen. Er ist ein wunderbarer Herr. Will ihm dienen, weil er mir gedient hat, am Kreuz, für meine Schuld bezahlt hat. Weil er ein Herr ist, der mir die Füße wäscht. Ein Gott, der mich adoptiert hat, der mich beschenkt jeden Tag. Und dieses Herz wird sich in der Ewigkeit nicht ändern. Sagt die, die bereit sind, die mich erwarten, werden zu Tisch legen, werden Essen ausgeben, Hochzeitsmahl des Lammes, und er wird uns dienen. Das ist unglaublich. Das ist unbegreiflich. Ich wüsste nicht, für wen ich sonst leben sollte oder wem ich sonst dienen sollte, wenn nicht ihm. Alle anderen Herren, alle anderen Götzen sind Tyrannen im Vergleich zu ihm. Wir haben einen Gott, der uns liebt, der uns dient, der das Beste für uns will, der das Beste für uns vorhat. In Johannes 13 heißt es, als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt es recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Und da sind wir wieder beim ersten Punkt. Wir wollen als Diener durch unser Leben gehen, weil er uns gedient hat. Und jetzt illustriert Jesus mit einem zweiten Gleichnis, dass wir als Menschen, die auf Jesus warten, die die Ewigkeit erwarten, die seine Wiederkunft erwarten, dass wir allezeit bereit sein müssen. Dass wir jeden Tag leben, als wäre es unser letzter, weil es könnte ganz gut Realität sein. Das könnte unser letzter Tag sein. Jeder Tag könnte unser letzter Tag sein. Jesus illustriert das in einem Gleichnis. Vers 38. Sagt, und wenn er in der zweiten Wache kommt und in der dritten Wache kommt und findet sie so, nämlich wartend, bereit, glückselig sind jene. Menschen haben damals die Nacht und auch den Tag in jeweils 4 Einheiten eingeteilt, 3 Stunden. Und es spricht ja, dass sie bereit sind, sogar in der Nacht. Haben das auch vorhin gesehen, haben die Lampen brennen. Dies aber erkennen, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde. Hier haben wir das zweite Beispiel oder Gleichnis. Wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, in der er es nicht meint. Ein Dieb kündigt nicht an, wann er kommt und klaut. Das wäre kontraproduktiv, ne? Und genauso hat Jesus uns nicht gesagt, wann er kommen wird. Er hat gesagt, niemand kennt die Stunde. Den Tag oder die Stunde. Manche Christen wollen das sehr genau wissen, wann Jesus wiederkommt. Denken, die haben das genau ausgerechnet. Manche Menschen denken, sie haben eine genaue Vorstellung, wann ihre Zeit kommt, in die Ewigkeit zu gehen. Und sie leben so mit dieser Einstellung, oh, ich lebe ein gottloses Leben und dann auf meinem Sterbebett werde ich mich schnell bekehren und noch irgendwie mit Gott ins Reine kommen. Na, all diese Menschen werden überrascht sein. Jesus sagt, seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da er es nicht meint. Niemand weiß, wann Jesus wiederkommen wird. Niemand weiß, wann er stirbt. Und ich denke, das ist Gottes Gnade, er hilft uns hier, bereit zu sein. Ich denke, wenn wir es wüssten, dann würden wir wirklich so leben. Und mit so einem bösen Herzen. Gott kennt sie und so lässt er das alles offen. Der eine stirbt in hohem Alter an irgendeiner Krankheit, der andere hat einen Unfall, es ist alles offen. Und das hilft uns, damit wir unser Leben nicht verschwenden. Das ist Gottes Gnade. Also wir müssen so sein wie die Pfadfinder, allzeit bereit. Das war so ein Spruch, den wir damals hatten bei den Pfadfindern. Allzeit bereit. Dass wir wirklich jeden Tag leben, als wäre es unser letzter. Sprich, dass wir jeden Tag alles geben. Dass wir jeden Tag unser Bestes geben. Bereit sein heißt, dass wir jeden Tag im Vertrauen auf Jesus leben und sein Reich zuerst suchen. Dass wir jeden Tag mit diesem dienenden Herzen leben. Jeden Tag. Gott wird im Gericht nicht nur unseren letzten Tag ansehen, sondern unser ganzes Leben wird er beurteilen. Jeder Tag zählt. Und dann im Vers 41 haben wir wieder mal den Petrus. Petrus aber sprach zu ihm, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch allen? Wie Petrus sind auch wir allzu oft so sehr besorgt, was mit den anderen ist. In Johannes 21, als Jesus dem Petrus vorhergesagt hat, dass er als Märtyrer sterben wird, dass er hingerichtet werden wird, weil er Jesus nachfolgt, sieht der Petrus auf den Johannes und sagt, ja, was ist mit ihm? Und Jesus sagt zu ihm, was geht es dich an? Du folge mir nach. Gott wird unser Leben nicht beurteilen im Vergleich zu unseren Freunden oder zu unseren Arbeitskollegen oder zu unseren Geschwistern. Er wird dein Leben bewerten. Was hast du in deinem Leben getan? Mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Ressourcen, die Gott dir gegeben hat. Warst du treu mit dem, was Gott dir gegeben hat? Hast du Gott und deine Mitmenschen geliebt? Das ist der Maßstab. Was geht es dich an, was andere machen? Was geht es dich an, was Gott mit anderen tut? Du folge ihm nach. Und Jesus wird die Frage von Petrus hier nicht beantworten, zumindest nicht direkt. Aber er fordert alle auf, treue Verwalter zu sein. Das ist der dritte Punkt. Du bist bereit für die Ewigkeit, erstens, wenn du mit einem dienenden Herzen durch dein Leben gehst, zweitens, wenn du die Ewigkeit erwartest, wenn du mit einer ewigen Perspektive lebst und drittens, wenn du ein kluger und treuer Verwalter bist. Das dritte Bild, was Jesus uns hier gibt, ist das Bild von einem Verwalter. Und wir sind alle Verwalter. Was ist ein Verwalter? Ein Verwalter ist jemand, dem etwas anvertraut wird, was eigentlich einem anderen gehört. Der Vollmacht über das Eigentum von wem anderen bekommt, der Entscheidungen treffen kann, der wirtschaften kann und der verantwortlich ist, auch für das, was ihm anvertraut ist. Verantwortlich dafür, das meiste aus dem zu machen, was ihm anvertraut ist, dass er weise Entscheidungen trifft. Und biblisch ist es ganz klar, dass alles, was wir haben, gehört nicht uns, es ist von Gott. Es ist uns anvertraut, alles. Unser Leben. Wir gehören nicht uns selbst. Wir gehören ihm. Wir sind erkauft mit einem Preis. Dein Körper ist dir anvertraut. Deine Intelligenz, deine Fähigkeiten, deine Begabungen, dein Besitz, deine Zeit, deine Lebenstage sind dir anvertraut. Menschen hat Gott dir anvertraut. Und im 1. Korinther 4 heißt es, was von einem Verwalter verlangt wird, ist, dass er treu ist. Also wir können uns zwei Fragen stellen als Verwalter Gottes? Die erste Frage ist, was ist deine Verwalterschaft? Was hat Gott dir anvertraut? Was hat Gott dir mitgegeben in deinem Leben? Was für Gaben, was für Fähigkeiten? Welche Menschen hat er dir anvertraut in deinem Leben? Wen hat er in dein Leben gestellt? Materiell, deine Ressourcen, was hat Gott dir anvertraut? Welche Güter, welches Geld? Also, wichtig herauszufinden, was ist deine Verwalterschaft? Und zweite Frage ist natürlich, was machst du damit? Wie treu bist du mit dem? Nutzt du diese Dinge selbstsüchtig für dich oder nutzt du sie für Gottes Reich, für den Dienst an anderen Menschen? Hortest du für dich selbst oder teilst du mit anderen? Dienst du anderen? Gibst du anderen? Das ist offensichtlich, wenn wir an Geld denken oder an Besitz oder an unsere Zeit denken. Wie nutzt du deine Zeit? Aber auch deine Gaben. Wie nutzt du deine Gaben? Sagen wir, du hast eine Gabe, Musik zu machen. Hortest du diese Gabe selbstsüchtig für dich selbst? Um irgendwie ein großer Star zu werden und um dich rauszukehren und um Anerkennung von Menschen zu bekommen? Dich selbst zu verwirklichen? Oder nutzt du diese Gabe, um Gott zu verherrlichen? Lobpreis zu spielen? Oder ein Benefizkonzert zu geben? Nicht zu deinem Nutzen, sondern zum Nutzen von wem anderen? Vielleicht in ein Altersheim zu Weihnachten alten Menschen Freude zu machen. Da ist nicht viel Ehre drin, im Altersheim zu spielen. Kommst du nicht in die Zeitung, nicht ins Fernsehen. Aber Gott sieht es. Sagen wir, du bist ein guter Geschäftsmann. Nutzt du diese Gabe nur für dich selbst oder dienst du anderen damit? Ich habe in Österreich jemanden kennengelernt, der sehr begabt, sehr erfolgreich war, und hat immer einen Teil seiner Zeit aufgewendet, einem bestimmten Dienst zu dienen. Denen die Finanzen im Reinen zu halten und die zu beraten, die Dinge, Abläufe zu organisieren. Letztendlich hat er einen sehr guten Job aufgegeben und hat das vollzeitlich getan. Aber nutzt du deine Gaben? Du kannst stricken. Strickst du nur für dich selbst oder strickst du für andere, um weiterzugeben? Du hast eine heile Familie? Igelst du dich selbstsüchtig ein? Oh, wir sind unsere heile Familie. Oder teilst du deine heile Familie mit jemandem, der es nicht hat? Ladest du Leute ein? Nimmst du sie mit hinein in das, was Gott dir geschenkt hat? Wissen. Das besondere Wissen. Nutzt du das als Monopol, um selber weiterzukommen, um der gefragte Top-Mann zu sein und kein anderer kommt an dich heran? Oder ist es dein Ziel, so viele andere wie möglich zu segnen und dein Wissen zu teilen? Nehmen wir an, du bist Arzt oder irgendwo in der medizinischen Forschung tätig und du würdest ein Medikament finden, was AIDS wirklich heilen kann. Was machst du damit? Baust du dein Imperium, weil du das Monopol hast an diesem Wissen, oder teilst du es, damit möglichst viele oder möglichst alle geheilt werden können? Das Evangelium ist uns anvertraut. Behaltest du es für dich? Denkst du, oh, ich bin gerettet, schön, ich komme in den Himmel, ist doch egal, was mit einem anderen ist, oder teilst du es mit, gibst du es weiter? Könnt selber weiterdenken. Gott hat uns so viel anvertraut. Stell dir diese zwei Fragen. Was ist deine Verwaltung? Was ist dir anvertraut? Was ist dir gegeben? Und die zweite Frage ist die überführendere Frage, aber die wirklich auf den Punkt kommt: Was machst du damit? Bist du treu mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Und das Ganze ist nicht kompliziert. Es geht hier nicht nur um große Dinge. Und bitte teilt euer Leben nicht ein in einen säkulären Bereich und in einen geistlichen Bereich. Oh, treu sein in meinem Dienst in der Gemeinde. Ja, das ist gute Verwalterschaft. Ah, mein Job und meine Schule, naja. Nee, Kolosserbrief heißt es, alles was ihr tut, tut als dem Herrn. Und der Herr wird euch dafür belohnen. Also egal, wer dein irdischer Arbeitgeber ist und wie viel er dir bezahlt oder wie wenig er dir bezahlt, du arbeitest für den Herrn. Ich arbeite für den Herrn. Deswegen will ich alles, was ich tue, mit meinem ganzen Herzen tun. Will mein Bestes geben. Hier im Vers 22, es ist einfach. Hier haben wir einen Knecht, der die Verwalterschaft hat, den anderen Knechten die zugemessene Speise zu geben zu ihrer Zeit. Essensausgabe. Essen auszuteilen im Buffet irgendwo. Oh, das ist aber nicht super geistlich. Oh ja, ist es. Wenn dein Job, wenn deine Berufung, wenn deine Dienstgelegenheit ist, Essen auszugeben irgendwo am Buffet, dann ist es genauso geistlich, wie wenn ich hier als Pastor predige. Nicht mehr, nicht weniger. Und du wirst genauso belohnt dafür. Die Frage ist nicht, welcher Dienst ist geistlicher, sondern die Frage ist, wie geistlich bist du? Mit welchem Herzen tust du das, was du tust? Wie treu bist du in den Möglichkeiten, in den Diensten, die Gott dir gegeben hat? Es geht eigentlich mehr um unser Herz, als um das, was wir tun. Tu einfach das, wozu Gott dich berufen hat, wozu Gott dich begabt hat. Tu das, was er dir aufs Herz gelegt hat. Nutz die Gelegenheit, die Gott dir gibt. Wenn du die Bibel lehrst, dann nimm das ernst. Gib dein Bestes. Wenn du Essen austeilst, dann gib dein Bestes. Sei freundlich. Tu es mit dem besten Herzen so gut, wie du es kannst. Wenn du putzt, dann tu es so gut wie möglich für Jesus. Deine Berufung als Ehemann und Vater oder als Ehefrau und Mutter, gib dein Bestes. Das ist alles Teil von unserer Verwalterschaft. Unser Leben ist nicht irgendwie eingeteilt in verschiedene Bereiche. Alles, was wir tun, tun wir für den Herrn. Und wieder vergleich nicht. Vergleich dich nicht mit anderen Menschen. Vergleich das, was du tust, nicht mit anderen Berufungen. Unser Leben ist nicht geteilt. Wieder, was geht's dich an, was ein anderer macht? Wir Christen sind oft so kritisch. Schlimm. Christen sind manchmal die kritischsten Leute, die es gibt. Die unzufriedensten Nörgler, die es gibt. Oh, der, guck mal, was der für ein Auto fährt. Der ist sicher nicht treu mit seinem Besitz. Wer weiß, vielleicht gibt er 50% von seinem Einkommen und du, Geizhals, gibst nur 2, weil du so ein Knauser bist. Was geht es dich an, was der andere macht? Du sei treu in dem, was Gott dir gegeben hat. Schau nicht auf die anderen. Vergleich dich nicht mit anderen. Was hat Gott dir gegeben? Wie treu bist du mit dem, was er dir anvertraut hat? Ganzes Leben ist nicht geistlicher für mich, hier zu predigen heute Morgen, als daheim eine Toilette zu putzen oder meine Berufung als Ehemann. Alles, was wir tun, tun wir für den Herrn. Und wenn wir es für ihn tun, dann ist alles Gottesdienst und es hat Ewigkeitswert und du wirst belohnt werden dafür. Also Gottes Reich ist nicht geteilt, es umfasst unser ganzes Leben, es ist geistlich. Sieh dein Leben in dem Bild. Dein Leben. Vergiss, was andere tun. Dein Leben. Bist du ein guter Verwalter? Seht hier im Vers 43. Glückselig jener Knecht, den der Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Er wird seinen ganzen Reichtum anvertrauen, darf mit ihm herrschen. Wir haben das Prinzip in der Bibel, wer treu ist im Kleinen, den wird er über Größeres setzen. Also ob wir treu sind hier oder nicht in unserem Leben, das wird auch beeinflussen, was wir in der Ewigkeit tun. Und wie viele Schätze wir in der Ewigkeit im Himmel sammeln. Vers 45. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit dem Kommen, seht ihr, er verliert die ewige Perspektive, er wartet das Kommen nicht mehr. Er sagt, naja, irgendwann später werde ich mich mal um Gott und seine Sache kümmern, aber jetzt lebe ich erstmal für mich, mache erst mir mal ein gutes Leben. Und er fängt an, sein Leben selbstsüchtig zu verschwenden. Dreht sich um sich. Gott ist vielleicht noch irgendwie sein Hobby. irgendwo Randerscheinung in seinem Leben. Vielleicht ist er ein bisschen religiös. Und dann fängt er an, seine Mitmenschen zu misshandeln und zu gebrauchen, weil er ist selbstsüchtig, das ist das Problem. Und so ist das in dieser Welt. Du wirst entweder deinen Mitmenschen dienen oder du wirst sie in irgendeiner Art und Weise für dich gebrauchen. Wie lebst du? Entweder wir opfern uns auf für andere oder wir opfern andere für uns. So läuft es in dieser Welt. Und was wir hier sehen ist, wenn deine Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist, dann ist die Beziehung mit den Mitmenschen meistens auch nicht in Ordnung. Und Jesus sagt, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und einer Stunde, die er nicht weiß, und er wird ihnen zweischneiden. Bildsprache hier, glaube ich. Und wird ihm ein Teil setzen mit den Ungläubigen. Das ist, was die Herren mit den untreuen Knechten getan haben. Die haben die Kopf kürzer gemacht. So war das in der römischen Welt. Vers 47. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wenn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Also es wird im Gericht verschiedene Grade der Bestrafung geben. Gott wird dich verantwortlich halten für das, was du weißt, für das, was du hast. Aber was ist mit den Leuten, die irgendwo in Afrika wohnen, im Dschungel und die noch nie das Evangelium gehört haben? Hey, Gott wird gerecht sein zu denen. Was geht es dich an? Was mit anderen ist? Du hast das Evangelium gehört. Du kennst Gottes Willen. Du hörst sein Wort. Was machst du damit? Das ist die Frage. Was hast du damit getan? Du wirst nicht im Vergleich zu anderen von Gott beurteilt werden, sondern allein im Vergleich zu dir. Deine Möglichkeiten, dein Wissen, deine Ressourcen. Das ist auch ermutigend, in gewissem Sinn. Hey, es gibt bessere Redner, es gibt viel intelligentere und begabtere und reichere Leute als mich, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Ich, du, wir können genauso viel Schätze sammeln wie der intelligenteste, reichste, begabteste Christ, den es gibt. Wir haben alle die gleichen Chancen. Du gib das Beste mit dem, was Gott dir anvertraut hat, sein treuer Verwalter. Als nächstes sagt Jesus in Vers 49, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Spricht hier von seinem Reich vielleicht, von seinem Wirken durch die Gemeinde, vielleicht auch von der Ausgießung des Heiligen Geistes, gibt die verschiedensten Auslegungen, aber Jesus will was tun und er sagt, ich kann gar nicht warten, bis ich es tue. Und er sagt in Vers 50, ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis es vollbracht ist. Hier spricht er von dem Kreuz. Taufe, er wurde hineingetauft in unsere Sünden, in unser Gericht, um uns zu erlösen. Was für ein Diener unser Gott ist. Frieden zu stiften mit Gott, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Und Jesus sagt, ich bin bedrängt, bis es vollbracht ist. Ach, das war seine Leidenschaft, das war seine Mission, uns zu erlösen. Und dann sagt ihm Vers 51, denkt ihr, dass ich gekommen bin, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Frieden mit Gott im Himmel, ja, aber er ist nicht gekommen, um Frieden auf der Erde zu geben. Erde ist ein Schlachtfeld. Da tobt der geistliche Kampf. Für oder gegen Jesus. Und Jesus sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und nicht alle Menschen nehmen ihn begeistert auf. Und nicht alle Menschen sind begeistert, wenn wir Jesus aufnehmen und wenn wir Jesus nachfolgen. Und am schmerzlichsten ist, wenn Menschen das tun, wenn Menschen uns ablehnen, die uns sehr nahe stehen, weil wir Jesus nachfolgen. Und Jesus sagt, denn es werden von nun an 5 in einem Haus sein, in einer Familie, entzweit sein, Drei werden mit Zweien und zwei mit Dreien entzweit sein. Vater mit Sohn und Sohn mit Vater, Mutter mit Tochter und Tochter mit Mutter, Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter, das haben wir gewusst, und Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Wirst du Jesus nachfolgen, wenn deine Familie nichts von ihm wissen will? Wirst du Jesus nachfolgen, wenn dein Partner nicht nachfolgt? Wenn deine Eltern dich enterben? Mit einer Missionarin, einer Freundin von mir passiert es, weil sie in die Mission gegangen ist. Wirst du Jesus nachfolgen, wenn deine Freunde lachen über dich? Vierter Punkt ist, du bist bereit für die Ewigkeit, wenn du bereit bist, für Jesus zu leiden. Spott, Verfolgung in Kauf zu nehmen, wenn du bereit bist, den Preis zu bezahlen. Es kostet was, Jesus nachzufolgen in dieser Welt. Er sprach aber auch zu den Volksmengen, wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, so sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt. Und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, so sagt ihr, es wird Hitze geben. Gute alte Bauernregeln. Und ihr sagt zu ihnen, es geschieht Heuchler. Das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen, aber wie kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Die Juden waren religiös, haben geglaubt, hey, wir sind die geistliche Elite, die Heiden sind eigentlich nur dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten, aber hey, wir sind die, die Gott annehmen wird und wir sind die, die Gott segnen wird und wir sind die Supergeistlichen. Aber Jesus sagt, ihr seid Heuchler. Sie haben geistlich nicht klar gesehen. Jesu Programm, was wir hier gerade gelesen haben, wird Entzweiung bringen in die Welt, Verfolgung. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Das war nicht das Programm, was die Juden sich vorgestellt haben für den Messias. Nee, der wird uns Reichtum bringen und wir werden herrschen und wir werden Wohlstand haben in dieser Welt. Wir werden die Größten sein. Erwartungen hat Jesus nicht erfüllt. Und dann haben sie begonnen, ihr eigenes Bild, ihre eigene Religion zurechtzuschnitzen. Eigenen Messias zurechtzuschnitzen. Und der Prophet Daniel hat genau prophezeit, wann der Messias kommen wird. Und Bibel ganz klar, Jesaja zum Beispiel, in Psalmen, dass ein Teil des Wirkens des Messias sein wird, dass er leiden wird für sein Volk. Und Jesus hat über 300 messianische Prophetien erfüllt, die im Alten Testament über den Messias vorhergesagt wurden. Sie hätten Jesus erkennen sollen. Sie hätten die Zeit erkennen sollen. Aber sie haben es nicht getan, weil sie die Zeit nicht richtig beurteilt haben, weil sie geistlich nicht klar gesehen haben. Das ist mein fünfter Punkt hier. Du bist bereit für die Ewigkeit, wenn du Dinge geistlich richtig beurteilst. Ehrlich gesagt, es ist erschreckend, wie verwirrt viele Christen sind und wie verweltlicht viele Christen denken, wie unwissend sie sind und wie sorglos sie sind, was geistliche Dinge betrifft. Und ihr Leben spiegelt es wider, sind kein Zeugnis, bringen keine gute Frucht für Jesus in ihrem Leben. Wie können wir eine geistlich klare Sicht gewinnen? Im Psalmen steht, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort und ein Licht für meinen Pfad. Deswegen tun wir das, was wir hier tun. Dass wir die Bibel lesen, dass wir Gottes Wort studieren. Du musst sein Wort kennen und sein Wort annehmen und dein Denken erneuern. Dein falsches Denken ausrichten an dem, was Gott sagt. Am biblischen Denken. Und ganz wichtig, du musst es ausleben, was Gottes Wort sagt, im Glauben und im Gehorsam. Dann bist du jemand, der klar sieht. Fünfter Punkt ist, du bist bereit für die Ewigkeit, wenn du diese Zeit und die Dinge geistlich richtig beurteilst, wenn du geistlich klar siehst. Vers 57, warum richtet ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was gerecht ist? Denn wenn du mit deinem Gegner vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppe und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener überliefern und der Gerichtsdiener wird dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Ihr sagt, versöhnt euch außergerichtlich. Warte nicht auf den Gerichtstag. Das ist mein sechster Punkt. Du bist bereit für die Ewigkeit, wenn du versöhnt bist. Zuerst natürlich, wenn du versöhnt bist mit Gott. Offensichtlich, wenn du nicht versöhnt bist mit Gott, bist du nicht bereit, in die Ewigkeit zu gehen. Und die Bibel sagt uns, Gott hat sich mit uns oder uns mit sich selbst versöhnt durch Christus, durch das, was er am Kreuz für dich getan hat, dass er für deine Schuld bezahlt hat, deine Schuld sich zurechnen hat lassen, Konsequenz für deine Schuld an deiner Stelle erlebt hat, auferstanden ist und dir jetzt im Gegenzug sein ewiges, reines, perfektes, heiliges Leben als Geschenk anbietet. Ewiges Leben mit Gott. Bist du versöhnt mit Gott? Das ist das Allerwichtigste. Zweiter Punkt ist aber auch, versöhnt zu sein mit den Mitmenschen. Besonders mit den Geschwistern auch. Unversöhnlichkeit, Weigerung zu vergeben, hindert dein geistliches Wachstum wie wenig anderes. Das lähmt dich. Das macht dich krank. Jesus hat es mal mit Folter verglichen. Du folterst dich, du wirst den Folterknechten überliefert, wenn du bitter herumläufst. Und es ist keine Option für uns Christen, nicht zu vergeben. Epheserbrief heißt es, vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. Gibt es jemanden in deinem Leben, gegen den du Hass hast, gegen den du verbittert bist, dem du das Unrecht, was er dir angetan hat, nicht vergeben hast? Entscheide dich noch heute zu vergeben, sprich loszulassen, ihm das nicht länger entgegenzuhalten, freizugeben. Besonders unter Geschwistern. Hey, wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Also versöhnen wir uns besser schon hier. Ha? Lass uns versöhnt leben. Das ist keine Option für uns Christen. Gott möchte, dass wir versöhnt sind. Er sagt, wenn du nicht versöhnt bist, wenn dein Bruder was gegen dich hat, dann lass deine Gabe am Altar liegen und renn vorher hin, versöhn dich. Und wenn du was gegen einen anderen hast, dann geh hin, sprich mit ihm unter vier Augen. Such Versöhnung. Das ist so wichtig. Letzter Punkt. Kapitel 13, Vers 1. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sündern waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel, ein Turm in Jerusalem und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnten, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also er erzählt hier zwei Unglücke, die offensichtlich passiert sind. Wir wissen, dass Pilatus ein grausamer Mann war, hat hier offensichtlich Leute ermordet, als die geopfert haben und hat deren Blut sozusagen mit dem Opferblut vermischt und dann gab es ein Unglück, wo ein Turm eingestürzt ist und Leute wurden erschlagen. Und im Denken damals, die Leute haben die falsche Annahme getroffen, dass das Gottes Gericht ist über diese Leute, weil das besonders böse Menschen waren. Weil es besonders schlimme Sünder waren. Ich möchte zwei Klammerbemerkungen machen dazu. Erstens, wenn dir etwas Schlimmes zustößt, heißt das nicht unbedingt, dass es immer Gottes Gericht ist für deine persönliche Schuld. Manche Menschen denken so. Sagen, AIDS ist die Strafe Gottes. Und wenn du krank bist, dann ist, weil Gott dich bestraft. Nee, lasst uns nicht vergessen, dass wir nicht im Himmel sind. Noch nicht. Diese Welt ist nicht der Himmel. Wir leben in einer gefallenen Welt. In dieser Welt gibt es böse Menschen, die Gott nicht nachfolgen wollen, die Böses tun, wie der Pilatus hier. In dieser Welt gibt es Konstruktionsfehler und Materialermüdung und Erdbeben, wie das vielleicht bei diesem Turm der Fall war. Und auch als Christen sind wir von diesen Konsequenzen des Sündenfalls oder von der gefallenen Welt nicht ausgenommen. Ja, wir sind erlöst von der Verdammnis, wir sind erlöst von unserer Schuld, auch von der Macht der Sünde. Wir sind versöhnt mit Gott, Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht, aber Gott hat uns nicht erlöst von dieser gefallenen Welt. Ihr wisst es, auch Christen bekommen einen Schnupfen, auch Christen haben mal eine Panne mit dem Auto, auch Christen sind nicht gefeit vor Naturkatastrophen. es gibt gewisse Kreise, die das verleugnen, aber hey, erwarte nicht den Himmel auf Erden, erwarte nicht die Perfektion hier in dieser Welt, sondern wirst du enttäuscht werden, wie die Marxisten. Ist übrigens ein Zeichen für jede falsche Religion oder Philosophie, die wollen immer den Himmel auf der Erde aufrichten. Hat noch nie funktioniert. Also erwarte das nicht. Jetzt wirst du enttäuscht werden. Zweiter Punkt, dieses Denken. Ja, gute Menschen, denen widerfährt Gutes. Schlechte Menschen, denen widerfährt Schlechtes. Das ist falsches Denken. Hiobs Freunde haben das angenommen. Haben gesagt, Hiob, weil du so krank bist, weil dir so Furchtbares passiert ist, furchtbare Schicksalsschläge, musst du ein ganz böser Mensch sein. Und wir wissen, dass es nicht so war. Das Gegenteil war der Fall. Wir wissen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir können sagen, hey, sündige nicht, weil man, Konsequenz davon ist nicht gut. Aber der Umkehrschluss ist nicht richtig. Wenn wir jemanden sehen, dem was Schlimmes passiert oder ein Unglück ereilt, dass wir automatisch sagen, du musst gesündigt haben, weil dir das passiert ist. Nee. Das ist nicht der Fall. Und der Punkt hier ist, die Leute haben dann noch den Umkehrschluss gezogen daraus. Die haben gesagt, hey, die da umgekommen sind, die müssen ganz böse sein, aber weil wir nicht umgekommen sind, dann müssen wir irgendwie besser sein. Wir sind besser als andere. Wieder Vergleich mit den Mitmenschen. Das machen auch viele. Ich bin ja nicht perfekt, das würde ich nicht für mich beanspruchen, aber ganz so schlecht wie mein Nachbar bin ich nicht. Ich meine, ich habe noch keinen umgebracht und ich gehe in die Kirche regelmäßig, zumindest zweimal im Jahr, zu Ostern und zu Weihnachten, bin ja kein schlechter Mensch. Sie müssen denken, ich bin nicht so böse wie der da, deswegen bin ich gut. Selbstgerechtigkeit. Nee, ist nicht wahr, du bist nicht gut. Wenn das noch nicht gefressen hast, dass du nicht gut bist, wenn dich immer noch mit Menschen vergleichst, dann bist du nicht bereit für die Ewigkeit. Nee, alle sind böse. Alle haben das Gericht verdient. Setz den falschen Maßstab an, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst. Der Maßstab ist Perfektion. Vergleich dich mit Gott. Seid perfekt, wie euer Vater im Himmel perfekt ist, hat Jesus gesagt. Das ist der Maßstab. Und im Römerbrief steht, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus sagt diesen selbstgerechten Menschen, nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Buße tun heißt nichts anderes als deine Schuld, deine Sünde zu bekennen, übereinzustimmen mit Gott. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, das war Sünde. Und umzukehren. Siebter und letzter Punkt ist, du bist bereit für die Ewigkeit, wenn du bereit bist, Buße zu tun. Da ist kein Platz für Selbstgerechte im Himmel. Auch nicht für religiöse Selbstgerechte. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade. Und wenn du dich bekehrt hast, wenn du umgekehrt bist zu Gott, hey, diese Buße, dauerhafte Einstellung der Buße, das ist was, was weitergeht in unserem Leben. Wir müssen bereit sein, Buße zu tun, wenn wir sündigen, wenn wir Fehler machen, es zuzugeben und umzukehren, wenn wir auf dem falschen Weg sind, zu sagen, okay, ich habe das erkannt, das ist Sünde, ich drehe mich um, ich lebe so, wie Gott es sagt, weil er das Beste für mich will. Wenn du nicht bereit bist, Buße zu tun, wenn du nicht bereit bist, Sünde beim Namen zu nennen in deinem Leben, wenn du versuchst, es irgendwie zu entschuldigen, oh, andere machen es ja auch, oder ja, ist ein kleiner Fehler oder eine Charakterschwäche, was immer, meine Persönlichkeit, wenn du das tust, wenn du nicht bereit bist, diese Dinge, die schädlich sind für dein geistliches Wachstum und dein Heil auszureißen aus deinem Leben, dann wirst du nicht wachsen. Dann wirst du nicht Frucht bringen. Lass uns zusammenfassen. Du bist bereit für die Ewigkeit, wenn du erstens bereit bist zu dienen. Zweitens, wenn du die Ewigkeit erwartest, wenn du mit einer ewigen Perspektive lebst. Drittens, wenn du ein treuer Verwalter bist von dem, was Gott dir anvertraut hat. Viertens, wenn du bereit bist, zu leiden für Jesus in dieser Welt, Kosten in Kauf zu nehmen. Fünftens, wenn du klar siehst. Sechstens, wenn du versöhnt bist. Und siebtens, wenn du bereit bist, Buße zu tun. Wie geht's dir mit dieser Liste? Bist du bereit für die Ewigkeit? Bist du fruchtbar für Gott? Wenn noch nicht, dann gute Nachricht, es gibt immer noch Raum, Buße zu tun, immer noch Gelegenheit, die Dinge zu ändern. Gott ist ein Gott der Gnade. Wir leben noch in der Gnadenzeit, er hat Geduld. Aber entscheide dich heute, du weißt nicht, wie lange du Zeit hast, entscheide dich ab heute anders zu leben. Ich möchte euch ermutigen mit den Versen 6 bis 9 hier, Gleichnis, was Jesus für Israel erzählt hat, wohl zuerst, aber was auch für uns gilt. Er sagte aber dieses Gleichnis, es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Weinberg, oft ein Bild für Israel im Alten Testament. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Vielleicht spricht er hier von 3 Jahren des Dienstes Jesu. Hau ihn ab, wozu macht er auch das Land unbrauchbar? Er aber antwortete und sagte zu dem Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn es etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Gericht wird kommen, aber es ist noch Gnadenzeit. Und ich glaube, Jesus ist der, der in unserem Leben am Graben ist, der uns überführt, der Dinge offenlegt in unserem Leben, der uns Dinge aufzeigt. Und er ist jemand, der düngt in unserem Leben. Was kann Dünger sein in unserem geistlichen Leben? Vielleicht die Predigt heute. Vielleicht ein Zeugnis, ein Vorbild von einem anderen Christen. Vielleicht, dass ein Bruder, eine Schwester dich ermahnt oder zurechtweist. Ein Buch, das du liest, wo Gott zu dir spricht. Gott ist am Wirken, er arbeitet. Ich kann mich erinnern, als ich zu Jesus gekommen bin, zuvor Freund von mir war ein Dünger, der mir von Jesus erzählt hat. Und dann hat er mich mitgenommen auf Veranstaltungen, habe ihn Richard Wurmbrand gehört, der in Rumänien über 10 Jahre im Gefängnis war und gefoltert wurde für Christus. Es war so ein Dünger auf meinem Weg zu Gott. Und dann andere Christen, die mir Zeugnis gegeben haben von dem, was Gott tut in ihrem Leben. Und irgendwann habe ich erkannt und Buße getan und bin umgekehrt zu Jesus. Und so, Gott ist ein Gott der Gnade, er ist am Wirken in unserem Leben. Ist Gott bei dir gerade am Düngen und am Graben? Wirst du reagieren darauf? Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und Ewigkeit ist eine Realität. Sie mag schneller kommen, als wir uns das je gedacht haben. So bitte ich dich für jeden Einzelnen hier, dass wir bereit sind für die Ewigkeit. Bereit für dein Kommen oder bereit in die Ewigkeit zu gehen. Dass wir unser Leben hier leben, ja, ausgerichtet, als wäre es der letzte Tag, dass wir jeden Tag unser Bestes geben für dich. Und ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der dich noch nicht persönlich kennt, der noch nie umgekehrt ist zu dir, dass er es heute tut und bekennt, dass er ein Sünder ist und im Vertrauen annimmt, dass du für diese persönliche Schuld bezahlt hast, dich einlädt in das Leben und sagt, Jesus, komm, rette mich. Sei du mein Retter und mein Herr, ich will dir nachfolgen. Vertraue mich dir an. Und wir alle wollen uns dir anvertrauen, unsere Verwalterschaft, all dem, was du uns anvertraut hast. Wir wollen beten um deine Führung und um deine Stärkung und um deine Zurüstung, Herr. Dass wir unser Leben zum Vollsten nutzen. Für dein Reich, nicht für uns, sondern für dich, Gott. Weil du allein bist es wert. In Jesu Namen. Amen.